Was war dein erstes Handy?
Hieß das Hagenuck? Gab es das?
Kommt mir bekannt vor.
Oder so? Es war so ein geschwungenes, schwarzes Ding in einer S-Form, was ich glaube von meinem Großvater übrig war. Und das durfte ich haben mit 15 oder so.
Das ist spannend, das habe ich noch nie gehört. Welche App nutzt du am häufigsten?
Die BVG-App.
Ach, echt? Wissen wir ja, wo du wohnst. Genau.
Ich fahre jeden Tag 2 Stunden Bahn, deswegen.
2 Stunden?
Ja, also pro Weg ein.
Achso, okay. Welche technologische Innovation wünschst du dir? Kann auch noch so abgefahren sein.
Beamen.
Das würde ich auch sagen. Welcher ist aus deiner Sicht momentan der wichtigste Tech-CEO?
Ich habe den Namen leider vergessen, aber das ist der Gründer und CEO von Nvidia.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Ein Spaß.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
So, die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört Johannes Plettenberg. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Hi.
Hallo, hallo.
Danke, dass ich da sein darf.
Tja, und bei Digitalisierung denkt er als erstes an Spaß. Warum das so ist, das könnte sein, dass wir das im Laufe der Folge erfahren. Kleiner Spoiler für die Flachwitze ist heute Andreas zuständig.
Nein. Das war vor der Aufnahme.
Okay, aber wir stellen dir erst einmal vor, du hast deine Karriere bei JP Morgan gestartet, wenn man das dann blinkt im Portfolio oder im LinkedIn-CV so entnimmt. Hast dann Stationen bei verschiedenen Unternehmen gemacht und bist dann irgendwann in die Richtung abgebogen, in der du heute noch unterwegs bist. Und zwar zunächst bei Amorelie als CFO. Da warst du 2 Jahre. Und hast dann bei einem bayerischen Ehepaar die Idee des Womanizers oder den oder davon gehört und dann quasi das Konzept oder das Gerät oder das Patent, je nachdem, abgekauft oder die Firma.
Korrekt.
Dann gab es WowTech und daraus dann die Love Honey oder das ging dann in die Love Honey Group auf. Das ist ein britisches Unternehmen und da bist du jetzt CEO.
So in der Richtung, ja.
So in der Richtung, nicht wahr?
Oder ein bisschen komplizierter, ne? So grob könnte man so das, glaube ich, sagen.
Das ist nicht so einfach.
Aber ich glaube, wenn du die Geschichte jetzt erzählst, dann ist die halbe Stunde rum. Oder kannst du es in ganz kurz nochmal aufbereiten?
Das stimmt schon fast alles. Also ich habe in der Tat 8 Jahre lang oder 9 Jahre M&A gemacht, also Mergers Acquisitions, das heißt Firmen kaufen und verkaufen und Joint Ventures und ähnliches. Die Hälfte davon als Banker, die andere Hälfte als Angestellter bei Bombardier. Also einmal für externe Kunden, einmal für mein eigenes Unternehmen. Und dann zu Amorelie als CFO. Und dort habe ich dieses Produkt kennengelernt, den Womanizer, den inzwischen Sagen und Womanizer, auf den wir sehr stolz sind hier.
Nicht den gleichnamigen Film.
Korrekt.
Oder?
Nee, genau das Produkt.
Gibt auch noch ein Lied.
Ja, das gibt's auch, genau. Bei uns ist das Produkt. Und das war immer Bestseller, jeden Tag bei Amorelie und das Ehepaar Lenke. Herr Lenke hat es erfunden. Und Frau Lenke war Testmodel Nummer 1. Und das Ehepaar Lenke kam eben irgendwann zu uns und sagte, hey, wir würden gern die Firma verkaufen. Wir haben das erfunden oder ich habe es erfunden und wir haben es zusammen aufgebaut, sagt Herr Lenke. Und ich würde es gerne in nächste Hände geben und wir wollten es mit Amorelie kaufen. Das klappt aber aus verschiedenen Gründen nicht. To make a long story short. Und dann habe ich es mit einer Gruppe Investoren gekauft. Und dann haben wir ein Jahr später eine zweite Firma gekauft aus Kanada und daraus die WowTech geformt. Und dann haben wir die WowTech im Sommer 21 mit der Love Honey fusioniert. Und aus WowTech Group und Love Honey wurde die Love Honey Group. Wir sitzen heute im Hauptquartier in Berlin. Wir sind nicht nur Englisch, wir sind auf der ganzen Welt verteilt mit B2C und B2B-Kanälen und sind globaler Marktführer in unserem Bereich mit 900 Kollegen und Kolleginnen.
Also Sextoys.
Korrekt.
Ja. Ihr macht aber beides, ne? Dann am Ende, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Amorelie war, glaube ich, nur Plattform, oder? Die haben, glaube ich, nicht selbst hergestellt und dann bist du quasi ins Lager gewechselt. Warum soll man nicht alles machen? Produkt und Verkauf, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also bei Amorelie waren wir reiner Händler, ein klassischer E-Commercer, Fokus deutscher Markt oder deutschsprachiger Markt. Und die Womanizer-Geschichte begann als reiner B2B oder Marken- und Produktfokussiertes Unternehmen. Da haben wir an die Amorelies Europas und dieser Welt verkauft und haben uns dann nach vorne migriert und haben unseren eigenen Shop aufgemacht und haben dann eben mit Love Honey fusioniert und haben heute, machen unsere Umsätze über 80% sind im B2C, also direkt an den Endkunden und nur noch 20 sind im B2B. Da haben wir also jetzt über die letzten 5 Jahre eine Wandlung oder eine Weiterentwicklung vollzogen für uns.
Aber jetzt muss ich noch mal kurz, weil mir das gerade so auffällt, deutsche Ingenieurkunst und also der Womanizer ist ein deutsches Erfolgsprodukt.
Absolut.
Wenn man das so jetzt, bayerische Ehepaar hat das erfunden, die haben es entwickelt und Mann, Wahnsinn. Was meinst du, wie viele Menschen das wissen, dass das so ist?
Wahrscheinlich weniger, als sie es nicht wissen. Aber die Geschichte ist schon genial. Der Herr Lenke ist ein echter Erfinder, wie man sich so einen Erfinder vorstellt. Mhm. Und er hat irgendwann eine Sendung gesehen, wo drin wo beschrieben wurde, dass 50% der Frauen weltweit nicht so oder kein erfülltes Sexleben haben und nicht ausreichend oder überhaupt nicht zum Höhepunkt kommen. Und hat er sich gesagt, ich bin Erfinder, ich löse Probleme, ich löse das jetzt. Und dann hat er 2 Jahre geforscht und entwickelt und gearbeitet und seine grandiose Frau Brigitte hat das 2 Jahre mitgemacht und getestet. Und nach 2 Jahren war der Womanizer da und die Welt hatte da ein neues, bestes Sextoy.
Ja. ich wollte gar nicht lachen, na egal.
Ich glaube nie.
Jetzt mal abgesehen, abgesehen von Online-Shopping, das ganz offensichtlich Vorteile hat bei dem Thema, weil auch andere Leute vielleicht dann lachen und vielleicht ein gewisses Schamgefühl haben und nicht unbedingt in den stationären Store gehen wollen. Und Digitalisierung im Prozessen etc., mit denen sich ja jede Firma beschäftigen muss. Was hat Digitalisierung mit der Sextoy-Branche zu tun?
Wir profitieren natürlich von dem Wandel offline zu online oder offline und online. In der Covid-Zeit noch mal stärker, das können sich viele vorstellen. Unsere Branche hat stark geboomt in Covid. Die Menschen saßen zu Hause, hatten Zeit, konnten auf Sofa klicken und dann kam das Paket, um die Zeit zu vertreiben. Das heißt also, die Digitalisierung des Verkaufs, des Vertriebskanals, Punkt 1, dann wie bei jeder Firma, jetzt Punkt 2, die Digitalisierung von Prozessen, die Effizienzen erhöhen.
Und ja, das meine ich abgesehen davon. Ich meine jetzt eher Richtung Apps und was man da so hat.
Wir haben, ja, also, das auch. Wir haben eine App, wir haben eine Produktlinie, die heißt WeVibe und die hat eine App. Und mit der App kann ich Produkte steuern, entweder Produkt zu App oder App zu App zu Produkt. Ne? Also das heißt, ich kann im Raum sein und mit meiner App das Produkt steuern, mit meinem Handy. Oder ich kann auch in New York sein und das Handy einer anderen Person in Berlin steuern, welches dann das Produkt steuert. Auch das in Covid viel benutzt. Lockdowns auf der Welt, Long-Distance-Relationships haben davon stark profitiert. Das ist so ein klarer Punkt Digitalisierung. Dann haben wir Sensorik, wenn man das unter Digitalisierung zählen darf. Wir haben ein Produkt mit einem Feature namens Smart Silence, das ist total cool. Das sensiert, dass das Produkt die Haut berührt und geht aus, wenn man es wegnimmt. Das heißt, man nutzt das Produkt, hält es weg, geht sofort, wird sofort stumm. Mhm. Das heißt, wenn man aus welchen Gründen auch immer sofort den Ton aushaben möchte, nur wegmachen, keinen Knopf suchen, nirgends draufdrücken, geht aus. Ne? Das sind natürlich auch coole Features, die unseren Kunden und Kundinnen Spaß machen.
Kann man das dann auch, meine, das war immer so ein Spruch, so die Erotikindustrie probiert viele Sachen mal als erstes aus, weil sie es brauchen. Businessmodelle, weiß man ja, also gerade Bezahlsysteme und so, weil ja häufig wurden ja früher auch schon BTX und so, da gab es ja einige schon. Kann man das auch auf die technologische Seite anwenden? Also viel ausprobiert wird, gerade diese Fernbedienungsgeschichten, das hat man sonst im Haushalt ja erst spät jetzt gehabt, ne, mit smarten Kühlschränken und smarten irgendwas? Oder liegt es dann doch an der Technologie, die ja erst erfunden werden muss, damit man das machen kann, also Bandbreite und alles?
Ja, ich glaube eher, dass das Zweite ist. Wir sind ja, ich sagte ja anfangs, wir sind globaler Marktführer. Das klingt ja enorm groß, aber wir sind ja gar nicht groß. Wir sind stolz auf unsere 900 Leute, aber das ist ja nichts im Vergleich zu anderen weltweiten Unternehmen. Unsere Branche ist halt nicht so groß. Das heißt, auch mit unserer Größe sind wir schon eben der größte Player. Das heißt aber auch, dass wir keine Grundlagenforschung machen. Das heißt, wir bedienen uns schon bei Technologien und Ideen, die es am Markt in anderen Bereichen schon gibt und schauen, wie wir die in unsere Produkte integrieren können. Also dieses Payment-Beispiel ist mir bewusst. Das gilt, ist bei uns aber eher andersrum. Hm. Wir schauen, was gibt es in anderen Konsumgüterelektronik und könnte bei uns passen oder was gibt es im Gaming-Bereich, was wir rüberziehen können oder.
Du sagst, der Markt ist noch nicht so groß. Positiv gesagt ist, dann ist ja noch viel Potenzial da für Wachstum. Mhm. Wo seid ihr denn da schon am weitesten oder wo ist man vielleicht eher noch zurückhaltend in dem Bereich?
Kannst du die konkretisieren, die Frage?
Ja, ich weiß nicht. Also was ist so euer stärkster Markt? Also sind die Deutschen dann sehr offen und bestellen wie wild und die will ich keinem Land irgendwas unterstellen, die so und so nicht.
Also wir sind ja nicht in jedem Markt gleich vertreten. Nehmen wir das Beispiel Deutschland, da haben wir keine starke B2C-Präsenz. Da gibt es andere Firmen, die den Markt bearbeiten. unser stärkster B2C-Kanal ist UK, weil da die Lafani, der Lafani-Teil der Firma herkommt. Mhm. Also wenn ich nach reinen Umsätzen gehe, ist England unser stärkstes Land, Amerika ist stark, Frankreich ist stark, die Schweiz ist stark. Deutschland ist stärker, aber nicht so stark wie UK. Wenn ich aber nach Marktgröße gehe und nach Entwicklung, mhm. ist in Europa ganz klar Deutschland die Nummer eins. Und auf der Welt ist nachvollziehbar die USA, / schätzbar China. Nur in China herrscht sehr wenig Transparenz. Es gibt einfach viel mehr kleine Player. Man muss aber nur auf die bekannten chinesischen Plattformen gehen, zu sehen, wie viel Produkte dort angeboten werden, um zu vermuten, dass der Markt sehr groß sein muss.
Mhm. Macht ihr da auch Untersuchungen, also kulturell oder ähnliches, woran es liegen könnte, dass ein Land mehr oder weniger ist und stellt euch darauf ein? Oder ja. Wie kann man sich das vorstellen? Man wird ja nicht per Zufall in den Markt gehen, sondern mit Absicht, glaube ich. Ne?
Absolut. Man kann schon sagen, dass es einen First-Mover-Bewegung aus der westlichen Welt gibt, was das Thema angeht. Ja? Und je liberaler und offener und weniger schambehaftet und weniger traditionell Kulturen oder Länder sind, desto eher nehmen sie sich dieses Themas an. Und im Gegensatz dann das Gegenteil. Das heißt, in Asien, Afrika sowieso auch Südamerika sind später gestartet als Nordamerika oder Europa. Und in Europa trifft es dann auch die Schätzung, das Vorteil Mittel- und Nordeuropa vor Südeuropa.
Wenn man jetzt so Richtung, klar, eben müsst ihr euch auch gewisserweise neu erfinden, vielleicht neue Produkte hier und da. Wie funktioniert dann konkret Produktentwicklung? Also es klappt ja nicht immer, dass da so ein nettes Ehepaar sitzt und vielleicht selber ein Problem entdeckt und das dann löst. Also das hat ja auch dann in solchen Fällen wahrscheinlich echt viel mit Fantasie zu tun, weil eine Menge gibt es ja auch schon. Also wie viel Potenzial ist da noch nach oben und wie erfindet man da in dem Bereich? Geht man da mit einem Ingenieur dran? Mit was geht man daran?
Absolut. Du hast vollkommen recht, wir können nicht auf die Wildcard setzen, dass wir immer wieder einen Michael Lenke finden, der ein neues Produkt hat und das auch mit uns machen möchte. Wir müssen das selber hinkriegen. Das heißt, wir haben für uns eine echt große Produktentwicklungsabteilung. Das sind ungefähr 15% unserer Mitarbeiter, die in dem Gesamtfeld Produkt, das ist Produktdesign, Produktentwicklung, Produktvermarktung und Co. mitarbeiten. Und da werden ganz normale unternehmensähnliche Innovationsprozesse durchlaufen, Workshops, die dazu führen, dass wir neue Ideen generieren, die dann getestet werden. Wir haben hier im Büro hier in Berlin, 20 3D-Drucker stehen und da werden kleine Sachen sofort gedruckt und probiert und passt das vom Design und Co. Und wenn ja, dann geht es eben einen Schritt weiter und wird daraus ein händischer Prototyp gebaut. Dann haben wir ein weltweites Netzwerk aus testenden Personen, also 15.000 Menschen, die wir über die Jahre eingesammelt haben, die mitmachen möchten. Und dann sagen wir mal, wir haben jetzt eine neue Idee für ein Produkt für die Frau. Und dann sagen wir, gut, wir brauchen jetzt eine Frau mit den und den Charakteristika oder Eigenschaften. Die schreiben wir sich 500 an. Und am Ende suchen wir 10 aus. Und die kriegen dann das Produkt als sehr frühen Prototypen. Und dann geben die Feedback. Und dann wird das Feedback wieder eingearbeitet in die nächste Runde. Und so iteriert das, bis es entweder den Marktlaunch erlebt oder man sagt, ne, das war jetzt eine Fehlentwicklung, die funktioniert nicht, brechen wir ab und legen sie in die Mottenkiste. Also ist ganz analog zu, wie jetzt natürlich viel komplexer und viel größer ein Auto entwickelt wird oder wie eine elektrische Zahnbürste entwickelt wird, dann nicht so komplex, weil ähnlich zu uns oder andere Produkte.
Wahrscheinlich sind eure Testpersonen ehrlicher zu euch als zu ihren Partnern.
Das kann gut sein, ja.
Ja, könnt ihr auch inkognito ausfüllen. Aber wie steht es dann, ich denke jetzt auch so an das, was vielleicht noch nicht da, du hast ja vorhin gesagt, du würdest dir das beamen wünschen, aber es gibt ja jetzt noch Entwicklungen, die noch nicht ganz so ausgereift sind wie Metaverse und andere noch von mir aus. Es gibt ja Filme schon, Science-Fiction-Filme, ne, mit Sensorikanzügen und so. Da gibt es auch schon Entwicklungen in die Richtung. Wie guckt ihr da drauf? Dazu gehört ja noch ein bisschen mehr technologisches Know-how, ne? Also da braucht man, glaube ich, Partner dann. Gibt es da schon Entwicklungen in der Richtung?
Ja, genau. Also dafür braucht man Partner. Wir kennen ja alle Demolition oder viele von uns kennen Demolition-Film, den Film, ne? Durch Sandra Bullock und Sylvester Stallone, glaube ich, rein virtuellen Sex durch Sensorik im Kopf. Klingt ganz cool, wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Aber das ist so ein gutes Beispiel, weil ich eben sagte, wir sind zu klein für Grundlagenforschung. Wir müssen schauen, wer entwickelt solche Themen und uns dann als Partner anbieten oder kooperieren, um solche Sachen mitmachen zu können und dann zu schauen, wie können wir das auf unseren Markt applizieren. Das machen wir. Da kommt auch jetzt im Sommer ein neues Produkt raus. Das ist noch nicht so weit wie Demolition Man, aber hat auch was aus einer anderen, größeren Industrie, ein Feature drin, was richtig cool ist. Ein neuer Womanizer im Sommer, Juni, Juli oder so kommt er raus. Und ja, das, genauso machen wir das, wie du es beschrieben hast.
Was kann der? Den brauche ich nicht mehr in die Hand nehmen, oder?
Der ist ganz, ganz, ganz leise. Vibration macht ja einen Ton. Mhm. Und der ist nicht cool. Also wenn man Nutzerinnen fragt, sagen die, ja, wenn ihr den Ton ausschalten könnt, wäre besser. Mhm. Der da rauskommt, der hat sehr wenig Ton. Fast keinen.
Mhm. Büroanwendung.
Ja. Metaverse ist der eine Punkt. Künstliche Intelligenz ist natürlich der andere. So, es gibt ja auch so ein Handelsblatt, hat eine Kollegin gerade Online-Dating mit Replika gemacht und die Frage sich gestellt, kann man Gefühle für eine KI entwickeln? Das ist für euch jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Business Case, aber wer weiß, ne, man entwickelt sich ja immer irgendwie weiter. Aber wie siehst du sowas? Also glaubst du, dass das so Sex mit Robotern und dann da noch eine KI dazukommt? Ne? Also es kann ja dann auch tatsächlich noch realer werden als nur virtuell durch einen Chat, sondern irgendeinen möglichen Roboter oder so, der sich dann vielleicht noch ganz anders anfühlt und noch anders mit dir interagieren kann, wenn er dann auch einen vernünftigen Chatbot in sich hat, der ja einigermaßen funktioniert. Glaubst du, das ist ein großer Markt, der kommen wird? Weil Einsamkeit ist ja auch ein großes Thema auf der Welt.
Ja, ich glaube schon. Man liest das ja, wenn man der Presse folgt. Wir machen in dem Bereich noch nichts. Aber wenn man der Presse folgt, was Sexroboter oder Sexrobotik angeht, das evolviert ja auch ständig. Ist immer noch eine Nische, weil auch kostentechnisch noch nicht da, dass die breite Masse erreichen kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wächst und auf weiteres Interesse erreicht, aus genau dem Grund. Wir sehen eine Isolierung von Menschen, wir sehen Vereinsamung von Menschen und da kann das auch ein Fluchtmittel sein, sage ich dazu. Ich baue mir meine Welt so, wie ich sie haben will. Ich bin vielleicht auch nicht mehr so kompromissbereit und will mich gar nicht auf andere Menschen einlassen, sondern probiere mir einen Teil. Mhm. Wir als Lafani Group stehen mehr für Sex als Mittel oder Sextoys als Mittel zur Happiness und vor allem im Fokus auf Paare. Wir fokussieren sehr stark auf Paare. Nur weil ein Produkt für eine Person, für ein Geschlecht nutzbar ist, heißt das nicht, dass man sich zusammen erleben kann und seine Partnerschaft dadurch verstärken kann. Mag es durch einen besseren Sex sein, mag es durch einen Lachflash sein, weil man irgendwas ausprobiert, was man noch nie ausprobiert hat. Aber wir versuchen ganz stark, Momente zu kreieren, wo es auch darum geht, Partnerschaften zu verstärken.
Ja. Ja, wir hatten vorhin das schon fast angerissen, da sind wir dann in die technologische Richtung gegangen, aber ich würde auch noch mal gucken auf die Business-Seite oder die andere Seite. Hat sich da was geändert? Ich dachte eigentlich, dass wir ja, man könnte ja denken, die Gesellschaft jetzt gerade in Deutschland ist ein bisschen offener geworden, man redet mehr über solche Themen, aber vielleicht noch nicht genug. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele stationäre Sextoy-Geschäfte es gibt. Also so viele glaube ich auch nicht mehr. Entweder sind die alle zugemacht oder so, weil online doch für den Bereich, vermute ich mal, das einfachste Mittel ist, um einzukaufen. Ich weiß, glaube ich, bei Eis.de, die verpacken das dann ja auch in Pakete, die man nicht erkennt. Da sieht keiner, was drin sein könnte. Sind wir jetzt offener geworden oder nicht? Oder ist das nur durch den Online-Geschäft, dass man den Eindruck hat, es wurde, naja, immer noch heimlich gekauft?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube schon, dass wir ein Teil offener geworden sind. Dieses Gespräch, was wir hier gerade führen, ist ein Beispiel davon. Das wäre vor 20 Jahren nicht passiert. Mhm. Es hätte nicht, ich habe ja schon ein paar dieser Art geführt, wurde ein paar Mal eingeladen, worüber ich mich freue, weil das immer wieder ein Zeichen ist, wie die Gesellschaft sich öffnet und ein bisschen mutiger wird und liberaler wird. Ich glaube, unsere aller Vorreiterin Beate Use vor doch vielen Jahren inzwischen, die hat ganz anders mit der Gesellschaft gearbeitet, mich stark dagegen kämpfen müssen. Das spüre ich nicht. Ich spüre das Gegenteil, ich spüre Interesse. Mhm. Klar, ich wohne in Berlin. Das ist sicher auch einfacher als in der mitteldeutschen Kleinstadt. Aber so, da sehe ich positive Entwicklung. Das Internet und die gefühlte Anonymität oder ja, der Inkognito-Modus auf dem Sofa hilft ganz klar auch. Wir sehen aber auch, dass der Offline-Handel nicht verschwindet. Wir haben auf der Welt Partner, sehr viele Offline-Partner. Der Offline-Handel macht wahrscheinlich, wie auch in anderen Bereichen, einen Wandel durch. Da geht es darum, weniger einen reinen Verkaufspunkt zu kreieren, sondern eine Erlebniswelt mit hervorragender Beratung. Weil es natürlich weiterhin Menschen gibt, die sagen, ich möchte ein Produkt kaufen, ich habe aber keine Lust, mich durch 150 Internetseiten zu fräsen und zu gucken, welche Review ist jetzt eigentlich eine authentische und welche hat irgendjemand anders geschrieben und hat eigentlich damit eine Hidden Agenda. Und ich gehe lieber in den Laden und lass mich da beraten. Ich möchte das Produkt auch gerne in die Hand nehmen. Das heißt, wir sehen keine starke Reduktion des Offline-Handels bei denen, die es schaffen, diese Transition zu machen. Im Gegenteil, wir haben Kunden, die wachsen extrem stark im Offline, weil sie es eben gut hinkriegen. Die es nicht gut hinkriegen, die wachsen nicht oder schrumpfen. Ich würde eher sagen, dass der Online-Teil durch diesen Anonymitätsfaktor und Diskretionsfaktor erheblich Marktanteil eröffnet hat, den es vorher nicht gab.
Du hast jetzt gesagt, bei dir war es jetzt, sag ich mal, von nicht so schwer, da ja drüber zu sprechen oder die Offenheit war da. Da hattest du jetzt nicht so Probleme wie Beate Use dann vielleicht früher. Aber wie war es denn für dich persönlich, also so ein Shift dann? Also so viel über Sex zu reden, ist ja dann schon nochmal was anderes. Das merken wir ja jetzt auch. Es ist jetzt trotzdem nicht alltäglich, ne? Also es ist irgendwie natürlicher geworden, was ja auch gut ist. Aber trotzdem, weiß ich nicht, ist das jetzt kein Plausch mit einem Kollegen am Morgen, ne? Also was war das für dich so gedanklich? Wie hast du da diesen Shift im Kopf hinbekommen? Oder war das gar kein Problem?
Also ich bin ja von als Banker oder M&A-Experte zu Amorelie als CFO. So, da habe ich jetzt erstmal mich um die Finanzen gekümmert und ob du jetzt einen E-Commerce-Store finanziell leitest, der nicht Handys oder Kopfhörer verkauft oder Sextoys, ist an der Tätigkeit kein Unterschied. Mhm. Die Aufgaben sind die gleichen. Da geht es dann nur das Thema, was natürlich übergeordnet existiert. Das heißt, mein Entry war sehr sanft. Dazu war die Firma genial, die Truppe war super gut und es war einfach eine super Stimmung da immer und das macht es dann doch alles viel leichter. Und dann wird man ganz schnell doch sehr professionell entspannt mit dem Thema. Ich versuche das manchmal zu erklären. Die meisten Menschen kennen, sie sind irgendwo, weiß ich, in der Kneipe oder beim Abendessen oder irgendwo eingeladen und treffen einen Herzchirurgen und der fängt auf einmal an zu erzählen, wie er da heute Mittag den ganzen Körper aufgeschnitten hat, das Blut spritzt nur so raus und was weiß ich. Und alle denken so, um Gottes Willen, aber der macht es halt den ganzen Tag. Das ist für den total normal. Und das ist für uns auch. Für uns ist das total normal. Ich mache das jetzt seit 9 Jahren. Es ist total normal. Für alle unsere hier in der Firma ist es auch total normal. Wir haben natürlich mal einen Spunzler mehr. Ne? Du hast eben auch geschmunzelt am Anfang und gesagt, ich wollte nicht lachen. Und zack, da kam der erste Lacher. Das haben wir hier natürlich auch. Das ist ehrlich gesagt auch das Coole. Wir haben in der Firma keine Spießer und wir haben definitiv, wage ich jetzt mal so als These aufzustellen, lachen wir mehr als in anderen Jobs wegen des Themas, aber es ist nicht schambehaftet, problematisch, es gibt keine unangenehmen Momente, weil es halt unser Alltag ist.
Hm. Könnte man noch fragen, eigentlich sollte man ja den Beruf nicht mit nach Hause nehmen, aber naja, gut.
In dem Fall. In dem Fall. Ja, es entwickelt sich ja auch, Social Media macht ja bei euch auch nicht halt. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, ein Werbevideo, ich glaube sogar von dem neuen Womanizer. Kann das sein, dass da schon einen Trailer gibt auf dem Markt?
Womanizer Next haben wir gerade gelauncht. Das könnte sein, dass der das war.
Ja, ich glaube, es ging auch um Lautstärke und so. Aber das hat ja schon was so ein bisschen von Apple-Faktor, ne? Ist das so ein bisschen auch das, was man erreichen will? Also Apple so als Vorbild auch, was die Verkaufe anbelangt?
Naja gut, wenn wir so viel Womanizer verkaufen würden wie iPhones, dann müssten wir deutlich mehr als 900 Leute sein. Da sind wir wieder beim Marktpotenzial. Ich glaube, Apple hat für viele im Konsumgüter-Elektronikbereich, und dazu würde ich ein Handy auch zählen, Maßstäbe gesetzt, an denen sich nicht nur wir orientieren. Mhm. Aber es gibt jetzt hier keine Moodboards, wo draufsteht, wir müssen Apple sein. Wir wissen, wer wir sind, wir wissen, welche Rolle wir spielen. Wir lassen uns inspirieren, wo wir uns inspirieren lassen können von anderen Firmen oder Branchen. Und wir sind innovativ und kreativ, wo wir das selber sein wollen.
Ich meinte jetzt auch nicht unbedingt so als Apple nachmachen, sondern ja, nachmachen schon, aber dieses Feeling verkaufen, ne? Dieses hochklassige Produkt, die Form auch. Wahrscheinlich könnte man die Form von Womanizer auch noch ganz anders machen, viereckig und egal, ne? Aber er hat ja diese Form aus Gründen auch, glaube ich, ne? Weil er einfach schön aussieht am Ende des Tages auch noch.
Ja, also der Womanizer ist ganz klar eine Premium-Marke mit verschiedenen Produktpreispunkten, aber die hochpreisigsten Womanizer sind absolute Premium-Produkte. Die muss man sich gönnen wollen, weil man sich das wert ist, weil man sagt, ich möchte das beste Produkt im Markt haben, mit das am durchdachtesten ist, dass die beste Ergonomie hat, dass die besten Materialien hat, dass die beste Haptik hat, dass die beste UX hat, das beste Design hat und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du jetzt Apple oder das iPhone als Vergleich im Handymarkt nimmst, dann sind wir da schon richtig angesiedelt, ja.
Mhm. Wer ist euer Kunde? Also sind es eher Frauen, die bei euch bestellen oder eher Männer? Und so vom Alter ist das alles mit dabei. Aber ich würde jetzt mal eher auf Frauen tippen, aber vielleicht.
Tipp auf Männer, die für die Frauen was kaufen.
Sehr gut. Ah. Die meisten denken in der Tat, es kaufen fast nur Frauen, aber es ist ziemlich genau 50-50. Mhm. 50% Frauen, die es selber kaufen und 50% Männer, die es als Geschenke kaufen.
Heißt aber auch, es gibt mehr Sachen für Frauen, ja?
Also in unserem gesamten Shop-Sortiment über alle verschiedenen Marken haben wir mehr Produkte für Frauen, das ist korrekt, ja.
Ja, das ist auch ziemlich viel, finde ich immer. Wenn man mal auf die Seiten geht und guckt, auf die verschiedenen Anbieter, ist das schon ein erheblich großes Warenangebot, wo man dann auch, wenn man keine Ahnung hat von oder Erfahrung, dann auch ziemlich durchklickt und fragt ja, und wie funktioniert das? Da geht's ja schon mal los. Wie funktioniert das eigentlich? Also gibt's da häufiger Fragen? Wie funktioniert das? Ja, es gibt, glaube ich, auf vielen Seiten dann auch Videos, ne, wie das so funktioniert, aber nicht so eindeutig, wie man es bräuchte, oder?
Ja, es gibt, klar, es gibt. Wir produzieren Videos für die Produkte, die wir erklärungsbedürftig empfinden, und dann gibt es natürlich auch Influencer oder Fans oder andere Menschen, die Sachen online stellen, wie Sachen funktionieren.
Nee, ich habe nichts gesagt, aber ich habe nur genickt, genau, Influencer gibt es ja auch noch, ne, die das dann...
Korrekt. Und manche Sachen sind auch selbsterklärlich, also viele sind ja selbsterklärlich, und es ist dann leider, aber es ist oft so, dass die Produkte, die coolere Features haben, dann manchmal auch ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, weil du ja auf so einem Produkt wie den Vibrator oder eine Womanizer willst du ja nicht 25 Knöpfe haben, du willst auch kein Display haben, weil das kannst du ja nicht angucken in dem Moment, wo du es benutzt.
Dann hast du eine Performance-Analyse oder so.
Genau. Also hast du halt doppelt oder dreifach Belegung von den Knöpfen, und dann hilft es schon, wenn das jemand mal erklärt in einem Erklärvideo.
Ach, eine Aufzeichnung, Funktion wäre noch schön.
Ja, aber nichtsdestotrotz, da fällt mir wieder ein Thema Daten. Also immer, ich meine, die Dinger werden auch wahrscheinlich irgendwie immer smarter. Wir haben schon über Apps gesprochen. Das heißt, ihr wollt ja, klar, ihr habt einerseits eure Kunden, die Feedback geben, dann eure Tester, die Feedback geben, aber nichtsdestotrotz, theoretisch könnte man ja wahrscheinlich auch über Cloud oder was weiß ich, gerade wenn es so Fernsteuerungssachen sind, viele Daten über Kunden sammeln und darüber schauen, was funktioniert nicht. Mhm. Könnt ihr, macht ihr? Oder geht das gar nicht wegen Datenschutz? Oder wie läuft das?
Ja, also unsere eben genannte WeVibe-App, da wirst du als Nutzer gefragt, wenn du die runterlädst, Doppel-Opt-In, bist du bereit, Daten in anonymisierter Form zu teilen mit uns, dass wir die anonymisiert nutzen können, um unser Produktversprechen zu verbessern, unsere App-Nutzung zu verbessern, etc. Und die es machen, da sind wir dankbar und nutzen das konsolidiert, anonymisiert, um uns weiterzuentwickeln. Und die sagen, möchte ich nicht, ist auch total okay, respektieren wir. Und die können das Produkt natürlich trotzdem benutzen mit der App.
Kommen keine Anfeuerungsnachrichten.
Ja, genau, schneller.
Nein.
Das so, wenn noch ein Flachwitz wenigstens am Ende hier. Ja. Aber noch zum Schluss vielleicht noch eine ganz, nicht andere Frage, doch am Ende ist eine wirtschaftliche Frage. Wir berichten ja fast täglich bei NTV über wirtschaftliche Lage.
Das hätte ich jetzt auch noch gemacht.
Ja, und Subventionen und jeder will Geld. Jetzt kann ich mir schwer vorstellen, dass ihr jetzt kommt und sagt, wir brauchen auch Subventionen, weil wir sind lebenswichtig für die Menschen draußen oder so. Aber egal, die Frage zielt eigentlich in die Richtung, habt ihr ähnliche Probleme wie ein Maschinenbauer oder so, Lieferprobleme, Fachkräfteprobleme, Finanzprobleme? Also wie steht's bei euch?
Wir sind nicht so gebeutelt wie andere im Land oder auf dem Kontinent zurzeit von den makropolitischen Einflüssen. Wir haben keine hohen Energiekosten, weil wir hier nur ein Büro haben.
Und ach so, ich dachte, die Batterien müssen auch hier landen. Aber
ja, klar, aber das ist natürlich im Vergleich zu irgendeiner, weiß ich, industriellen Schmiede oder sowas, ist das natürlich lächerlich, so ein paar Akkus zu laden. Mhm. Wir empfinden keinen Fachkräftemangel. Wir haben ein gutes Team. Wir sind aber auch wieder in Berlin und dadurch kosmopolitisch in der Lage, Menschen aus anderen Ländern anzuziehen, die Lust haben, hier mitzuarbeiten und die dann und deswegen auch hier hinkommen und hier hinziehen, was für uns sehr stark ist.
Na, Lieferprobleme oder etc.
Ach so, ja, wir hatten natürlich, also das hatten ja die meisten, hatten wir Lieferprobleme, als da die Covid-Implikationen, Westküste, Nordamerika, alle Container geparkt, hat uns auch getroffen. Der Suezkanal trifft uns jetzt auch natürlich mit den Angriffen und der Umschiffung des Kanals. Wir haben aber grundsätzlich genug Produkte im Lager und dadurch hat es uns jetzt in der P&L nicht oder in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht stark getroffen. Es hat mehr Arbeit und nervt, aber es ist jetzt kein Desaster.
Also mir fällt es jetzt gerade noch ein, vielleicht ist auch eine doofe Frage, keine Ahnung. Thema Bürokratie. Ich meine, bei solchen Produkten, die haben ja jetzt viel mit dem Körper zu tun, teilweise auch im Körper, muss man da bestimmte, also müsst ihr irgendwelche Zertifikate haben, ist das also Hygiene, medizinisch, was weiß ich. Also wie schwierig ist das, sowas zu entwickeln, dass dann eine Art TÜV draufkommt und sagt, das ist sicher, dass damit kann man alles Mögliche machen.
Das ist nicht schwierig. Es ist Arbeit und kostet Geld. Du brauchst Prozesse, brauchst Team und musst bezahlen. Aber die Umsetzung ist jetzt kein Rocket Science. Ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sehen das in den letzten Jahren, eine starke, in verschiedensten Ländern, das ist die USA, das ist die EU und andere Länder, die oder Regionen, die das stärker nach vorne treiben. Es wurde auch vor, jetzt glaube ich, 2 oder 3 Jahren die erste, noch nicht bindende, aber empfehlende ISO-Norm für Sextoys released. Die gab es früher gar nicht bis jetzt. Bis dato haben sich, wenn sich welche drum gekümmert haben, haben sich an der Spielzeugnorm orientiert, weil das ist die schärfste, die es gibt im Konsumgüterbereich. Und dann, jetzt gibt es endlich eine. Wenn du sagst, was uns stört an politischen Einflüssen, ist es der fehlende. Ja, wir sind compliant, wir kümmern uns um unsere Produkte, wir haben eine große Qualitätsabteilung, das kostet viel Geld und wir wollen natürlich, dass dass unsere Kunden und Kundinnen da ein gutes Produkterlebnis haben. Aber gleichzeitig gibt es enorm viele in der Branche, ob aus unseren Ländern oder auch stark aus China, die Produkte auf den Markt bringen, drücken, die nichts haben. Die haben keine Zertifizierung, die sind nicht, wenn man sie testet, sind sie schadstoffbehaftet und so weiter und so fort. Und da machen die Behörden unserer Augen nach deutlich zu wenig oder bis gar nichts. Und naja, das macht nicht so viel Spaß. Wäre besser, wenn es irgendwie fair wäre und alle das zusammen machen müssen.
Da kannst du ja zum Schluss noch einen kleinen Mehrwert für unsere Zuhörer bieten. Woran erkenne ich ein gutes Produkt? Am CE-Zeichen oder was gibt's noch mehr?
Ja, genau. Also das ist eins. Da ist dann pro Land wieder verschieden. Das gibt's, kann man gar nicht so generalisieren, aber man kann sich, ich glaube, also ich per se als Endkunde würde nichts von einem chinesischen Verkäufer auf Amazon kaufen, wenn ich nicht wüsste, was ich da kaufe. Mal vorneweg, weil sehr, sehr, sehr viel davon, oder Temu und Co., da vertraue ich der Zertifizierung und den Hausaufgaben nicht, dass die gemacht worden sind.
Ja, da hat der Handelsverband ja auch gerade nochmal gefordert und gewarnt, genau, dass dann mehr passieren muss in der Richtung von dem, was du auch gerade gesagt hast.
Ja, korrekt.
Stimmt, die Bundesnetzagentur hat doch letztens 40.000 Geräte vom Markt gezogen. Müssen wir auch mal nachfragen, wie viele Sextoys drunter waren. Ja. Mal schauen.
Vielschichtig auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben dir keine privaten Fragen gestellt. Vielleicht das erste Interview, in dem dir das passiert ist. Wer weiß. Ich weiß zumindest, dass du gut vorbereitet drauf bist. Aber wir haben uns das gespart. Ja. Johannes, danke schön.
Vielen Dank.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.